Peace, Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Herzlich willkommen auch von allen meinen Seiten. Und Leute, ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass ich das jetzt gerade sagen darf. Und ich muss auch ehrlich zugeben, in diesem Moment merke ich auch, wie ich echt ein bisschen aufgeregt bin. Schatzi, ich habe voll Angst, ich habe es verlernt.
Du bist immer aufgeregt.
Ja, aber heute bin ich noch aufgeregter als sonst, weil erstens haben wir den krassesten Content aller Zeiten für euch heute mit dabei. Und zweitens ist das hier schon auch alles eine ziemlich historische Angelegenheit, die hier gerade stattfindet. Denn in der ganzen Geschichte des Drei-Groschen-Podcastes, die ganze ein Vierteljährige Geschichte mit ihren 110 minus 1 Folgen oder wie viel und wie lange wir jetzt immer schon hier am Start sind mit Folgen, ist es noch nie passiert, dass wir 2 Wochen in Folge ausgesetzt haben.
Krass, ja. Und du hast es ja so schön beschrieben, falls ihr nicht auf Instagram seid. Laura hat es ja immer dann auf Instagram abgesagt. Das war einmal das große C und dann war das große P am Start.
So ist es. Genau diese 2 Dinge fassen das zusammen, was wir die letzten 2 Wochen gemacht haben, während wir nicht Podcast aufgenommen haben. Also ich sag mal so, wir haben wirklich diverse Reisen unternommen. Erst war ich im Nirvana. Dann waren wir gemeinsam in Portugal, dann waren wir noch mal kurz in der süddeutschen Pampa und jetzt sitzen wir endlich wieder gesund zurück auf unseren Plätzchen in Köln und Berlin und ich bin wirklich so froh und so aufgeregt, heute diese Folge mit dir aufzunehmen.
Also ich bin nicht aufgeregt, aber ich war auch, glaube ich, noch nie aufgeregt vor einer Podcast-Folge, aber ich bin auf jeden Fall sehr erfreut, es mit dir zu machen.
Ja, du bist einfach Buddha. Es gibt halt auch, manche Dinge ändern sich einfach nie. Leute, wenigstens das, auch wenn jetzt sonst hier alles durcheinander gekommen ist die letzten 2 Wochen. Schatzi ist und bleibt weiterhin Buddha. Ja, und ansonsten, es tut mir sehr leid für alle da draußen, die nicht auf Instagram sind und die wir jetzt zusammen 2 Wochen lang komplett haben im luftleeren Raum hängen lassen. Kurze Kontextualisierung. Der erste Ausfall war nicht so geplant. Und in dem ausgefallenen Ausfall hätten wir ja eigentlich dann auch gesagt, warum es dann darauf ausfällt. Aber dazu kamen wir nicht mehr, denn, ja, Triggerwarnung, Corona. Ich hatte Corona. Ja, wer hätte es gedacht? Und mit dem Satz will ich es auch schon hier belassen, aber nur so viel. Es war die Art von nicht nur ein bisschen schnupfen, husten und zu Hause sitzen. Es war die Art von gar nichts mehr tun können.
Es war Grippe.
Nicht mal mehr podcasten und das soll bei mir ja wirklich was heißen.
Das stimmt, ja. Ja, es war auf jeden Fall die Grippe im Bett eine Woche gar nichts tun Variante.
Genau, es war quasi, es hat sich so angefühlt wie, ich liege flach im Bett und sobald ich meinen kleinen Zeh bewegt habe.
Warst du außer Atem.
Mehr außer Atem. Habe ich einen Puls von 580 gekriegt und habe das Gefühl gehabt, ich wäre gerade auf den Mount Everest gejoggt. Ungefähr genauso hat sich das angefühlt. Aber theatrales Timing ist ja wie bekanntermaßen mein ultimatives Talent. Schatzi, schmeißt sich jetzt schon
immer
weg.
Noch eins meiner Lieblingszitate.
Ja, was habe ich geschafft, was keiner mehr zu hoffen geglaubt hätte?
Naja, also Laura hat sich, fangen wir anders an. Wir sind am, das zweite P, also der zweite Ausfall, das große P, um das es sich handelt, war, dass wir in den Urlaub geflogen sind. Das haben wir hier live im Podcast geplant, dass wir mit Ehrenfrau Sandra nach Portugal uns begeben werden. Und am Sonntag, den 8. Mai, war es dann soweit. Und Laura hat sich genau eine Woche davor positiv für Corona getestet. So, und dann war es natürlich spannend. Wird Laura fliegen können? Müssen Sandra und ich alleine nach Portugal fliegen? Ich möchte eine gute Freundin von mir zitieren, die meinte, macht ihr das wirklich? Das Geschrei im Podcast wird dann aber groß werden.
Und das hätten wir alle gemeinsam, und da schließe ich euch mit ein, doch wirklich nicht erleben wollen.
Das hätte keiner gewollt. Ja, und das theatralische Timing kam dann der Fall, dass Laura hat sich positiv getestet, natürlich auch 5-mal positiv getestet und dann gesagt, okay, ich teste mich jetzt die ganze Woche nicht, weil es hat ja eh keinen Sinn. Ich bin hier sehr krank, ich liege im Bett. Und dann hat Laura Samstag, als es dann spannend wurde, einen Corona-Test gemacht und am Freitag meinte sie, mir geht's noch nicht so gut und alles nicht so grandios und am Samstag macht sie einen Corona-Test und er ist negativ. Das perfekte Timing. Theatralisches, perfektes Timing.
Ich habe es wirklich selber nicht geglaubt. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob ich dir das noch erzählt hatte, Schatzi, aber ich hatte tatsächlich am Freitag auch schon so eine kleine Generalprobe gemacht quasi und hatte mich am Freitag dann auch schon getestet. Das war dann, ach, ich check das doch auch nicht mehr. Ich blick da doch auch nicht mehr durch. Ab wann zählt man jetzt? Ab Symptombeginn, ab erstes positives Testergebnis, ab PCR-Testergebnis, egal. Bei mir liegen die Dinge alle weit auseinander. Ich hatte sehr weit vorher Symptome, bevor ich irgendwelche Tests positiv hatte und der PCR-Test kam als letztes hinten drauf. So, aber ich war da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon eine Woche tot ausgenockt und am Freitag war der Test auch noch positiv, Schatzi. Und da dachte ich schon so, ja, kacke, wie soll ich denn innerhalb von 24 Stunden, erzählt. Wie soll ich das denn innerhalb von 24 Stunden schaffen, Schatzi, sag mir das mal, hilfe mir. Ja, und ich wirklich war, ich wache Samstag früh auf. Man muss auch dazu sagen, also es kam jetzt nicht die Wunderheilung. Also auch, da muss ich jetzt leider alle Menschen da draußen enttäuschen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Nur ein negatives Testergebnis heißt noch lange nicht, dass man sich dann auch sofort wieder topfit fühlt und alles supi ist. Ich war natürlich immer noch ein Wackelpudding auf zwei Beinen. Das war ich auch noch eine ganze Zeit lang in Portugal, wobei da habe ich mich dann eher in eine kleine Pastéis de Nata-Füllung auf zwei Beinen verwandelt.
Aber eine aus Sintra.
Nee, eine aus Belém meinst du doch bestimmt, oder? Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, ich habe tatsächlich es dann wirklich am Samstag nochmal probiert und dann war dieser Test einfach negativ. Ich habe es wirklich selber nicht geglaubt. Ich habe 50 Fotos von diesem Testergebnis gemacht, weil ich es nicht glauben konnte. Aber ja, ich habe es wirklich geschafft, wirklich on point, mich quasi 10 Stunden vor Abflug frei zu testen. Und dann bin ich geflogen. Ich war zwar, wie gesagt, irgendwas zwischen Wackelpudding und Pastéis de Nata-Füllung on fleek und on air und in Portugal. Aber ich habe mir gedacht, also, ob ich jetzt hier noch mal eine Woche krank in Berlin rumhänge oder halt eine Woche krank in Portugal rumhänge, dann doch lieber krank in Portugal rumhängen. Ist doch ganz klar. Und hier Sandra und Schatzi noch ein kleines bisschen auf die Nerven gehen und die Omi sein, die man immer hinterher schleppen muss. Du, go for it. Das war meine Reisemotivation. Und jetzt kommst du, Schatzi.
Ja, Reisegruppe Knappes Höschen ist mit knappem Höschen pünktlich in Portugal angekommen.
In der Tat, daraus hat sich dann natürlich auch sofort intuitiv unser Reisegruppenname herausgestellt. Nämlich, wir war natürlich Reisegruppe Knappes Höschen. Denn so knapp, wie diese Freitestung war, so knappere Höschen hat nicht mal Beyoncé in ihren besten Zeiten angehabt, Leute. Also, da toppen wir, glaube ich, alles.
Ich würde ja sagen, Christina Aguilera. Das sind, wenn ich über diese Zeit nachdenke, dann sind Christina Aguileras definitiv die knappesten, weil man sie noch Höschen nennen kann.
Da hast du definitiv recht.
So, aber jetzt zu der Wackel Füllung. Wir haben uns natürlich, wie es gehört, in Portugal, wir sind gelandet und innerhalb der ersten Stunde hatten wir die ersten Pastel de Nata in der Hand und haben uns dann durchprobiert an jedem Ort. Und ich muss dir zu sagen, die in Sintra, wir waren in Sintra und die Füllung da war am wackeligsten tatsächlich. Die in Belém war nicht so wackelig.
Ja, weil die auch den meisten Eianteil hatte, Schatzi. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, und auch Stichwort Ort. Da sind wir auch tatsächlich schon bei unserer Reiseroute, denn wir waren bei weitem nicht nur an einem Ort, sondern wir sind wirklich, wir haben so einen richtig kleinen Roadtrip gemacht. Wir sind gelandet an der Algarve, wie man es aus dem Reiseführer eures Vertrauens kennt. Hier so schöne rote Felsen, blaues Meer, dies, das. Haben dann 2 Tage an der Algarve verbracht. Sind dann mit unserem kleinen Auto, übrigens hatten wir einen, wie nennt sich das Ding hier, wie heißt das Ding, Leihwagen? Ein Leihwagen von Leihwagen. Brudi. Ein Leihwagen von Brudi hatten wir nämlich.
Ja, zum Kontext, wenn man da sein Handy per Bluetooth anschließt, dann speichert der den Namen dieses Handys. Und bei einem Android-Handy ist es ja kein Problem, weil das heißt ja einfach nur so wie der Modellname. Aber Apple benennt einem ja netterweise immer das Gerät, nachdem wie man sich bei Apple registriert hat. Und dann gab es dann irgendwie iPhone von Suse und iPhone von, keine Ahnung was, Erkan. Und es gab halt auch iPhone von Brudi. Das war sehr schön. Und Laura hat es mega gefeiert.
Ich habe so gefeiert. Und das heißt, wir waren quasi Reisegruppe Knappes Höschen im Auto namens Brudi. Also besser geht's doch gar nicht. Und mit Brudi sind wir erst an der Algarve lang gedüst. Und dann sind wir am zweiten Tag nach Sintra hochgefahren. Das ist im nordwestlichen Bereich von Portugal an der immer noch Atlantikküste und vor allem ist es nordwestlich von Lissabon.
In den Bergen.
In den Bergs, ganz genau. Da war es auch plötzlich wieder, gab es einen Temperaturabfall von mindestens 10 Grad kälter. Und dort haben wir uns irgend so eine Disney-Burg angeguckt. Schatzi, gibt euch da gleich nochmal mehr Kontext. Ich kann euch nur so viel sagen, Sandra hat mehrfach erwähnt, dass es genauso aussieht wie das Ding, wo auch Game of Thrones gedreht wurde.
Irgendwas von Game of Thrones.
Genau, sieht aus wie irgendwas vom Game of Thrones. Ich habe das ja nie gesehen. Ich kenne nur... Ah, übrigens, kleiner Kontext am Rande, weil ich weiß doch, dass ihr darauf alle wartet, auf die Antwort. Ja, ich habe alle Staffeln Peaky Blinders zu Ende geschaut, während ich im Corona-Delirium lag. Und das ist nur einer einzigen Person zu verdanken, nämlich Ehrenfrau Sandra,
Ehrenfrau
die mir tatsächlich
Sandra.
Ihren Account von dem bösen großen N dann doch tatsächlich zugänglich gemacht hat und mich quasi dadurch durch die schlimmste Woche des diesigen Jahres hindurch gerettet hat. Also Shoutout an Sandra, also sowieso hier, Sandra hat ja ein Shoutout-Abo bei uns im Podcast, aber heute geht es Ehren-Shoutout an Sandra. Und ja, um eure Frage zu beantworten, ja und ja, ich habe jetzt alle Peaky Blinders Staffeln durchgespielt. Peaky Blinders Content out. Zurück nach Sintra.
Ja, genau. Es war der Palacio da Pena. Das ist der Kaiserpalast. Oh Gott, Laura, es ist gelb und stockdunkel. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, wie dunkel es ist, aber es ist sehr dunkel.
Um das zu kontextualisieren, was Schatzi hier gerade die ganze Zeit brabbelt, um vielleicht auch zu erklären, weshalb sie hier so latent unkonzentriert ist bei der Sache. Bei Schatzi geht mal wieder die Welt unter, drumherum. Der Himmel ist wohl irgendwas zwischen gelb, grün und blau, also wie so ein richtig gutes Hämatom, sieht wohl gerade auch der Himmel in Köln aus. Und da geht jetzt wohl gleich gerade ein kleines, feines...
Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel.
Also ich würde mal sagen, Schatzi, deck deinen Pool ab. Hol dein Jacuzzi rein, fahr bitte deine ganzen Ferraris, Lamborghinisens, fahr sie bitte in deine Tiefgarage und mach alles zu. Es könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden.
Ja, genau das. So, wir werden das alle überleben. Falls das Internet ausfällt, kriegt ihr es mit. Also, das ist der Palacio da Pena in Sintra. Das ist der ehemalige Königspalast, also irgendein portugiesischer König, als es die noch gab. Hat da dann mal rumgechillt.
Kleiner Disclaimer, die portugiesischen Könige hießen alle entweder Manuel oder Frederico oder so ähnlich.
Irgendwie so. Und das ist ein ehemaliges maurisches Kloster, wo die angebaut haben. Also es gibt sehr viele hübsche Kacheln und es gibt sehr viel bunte Farben.
Ja, ich fand es ja wirklich auch super interessant. Vor allem, was mir gut gefallen hat, war, dass es halt innen drin auch kompletto noch ausgestattet war. Also wie wenn man auch zu Ikea geht. Es gibt natürlich auch noch, nein, es gibt nur dieses eine große Möbelhaus. Scheiß drauf. Wenn man zu Ikea geht, wer kennt es nicht, dann ist da ja auch, sorry, nenn mir noch 5 andere Äquivalente zu Ikea. Mir fällt nur Möbel Braun
Segmüller,
ein.
Segmüller, XXL Lutz,
Poco Domäne.
Poco und Braun, dann sind wir bei 5.
Aber nichts ist doch so fancy-mancy wie Ikea. Nichts ist so, hat die Dimensionen von Ikea. Egal. Also, dieser Palazzo ist ungefähr das Ikea für ehemalige Könige. Du gehst da rein und kannst dir aussuchen, nehme ich den Sessel mit? Ah, nein, ich nehme doch lieber den Sessel mit. Ah, oh, da drüben ist noch so ein alter Schreibtisch. Ah, geil, nehme ich alles mit. Ungefähr genau so ist das. Es gibt 1 Million Zimmer und Räume, durch die man durchgeht und in denen allen stehen noch die Möbel von früher vom Feinsten rum. Es ist sogar eingedeckt, da sind lange Tafeln, da stehen Gläser, Teller, das geilste Porzellan ever rum. Also man kann sich da so richtig seine Wohnung einrichten. Man kann da echt durchgehen und dann so kreuzen. Plätzchen machen, was hätte ich gern, was hole ich mir nachher unten im Lager, welche Nummer muss ich mir merken. Genau so bin ich durch diesen Palazzo durchgegangen und fand das wirklich äußerst interessant.
Ja, es war, was hier wegen sagen, Sessel. Anscheinend sind portugiesische Stühle / Sessel ultra niedrig, weil die waren alle so, dass man sich denkt, haben die da die Beine abgesägt oder ist da irgendwas anderes los? Aber sie passen unter die Tische, also es scheint einfach die Mode gewesen zu sein.
Ja, du, in anderen Kulturen hat man dafür irgendwelche langen Tische und in Portugal gibt es halt niedrige Sessel. Was gibt's in Deutschland? In Deutschland hängen halt die ganze Zeit irgendwelche Geweihe an der Wand. So, jeder hat da seinen eigenen Stil.
Ich meine, es gab einen ganzen Raum da, wo nur Geweihe rumhingen. Für die nicht so fancy Besucher, die mussten dann im Geweihraum speisen.
In der Tat, das war der traurigste Raum von allen, weil während die anderen Räume alle so mega pompös ausgestattet waren mit Glitzer, Glamour, irgendwelchen geilen Holzmöbeln und irgendwelchen geilen Porzellansachen, gab es dann irgendwo im, wie sagt man so, irgendwo im Kellergewölbe.
In der Turmecke.
Ja, gab es dann irgendwie so einen ultrakargen Raum, der sah aus wie bei Der Name der Rose. Da war einfach nur Stein und es war dunkel. Und in der Mitte war so ein runder Tisch aus Holz und an der Wand hingen überall so Geweihe. Und da wurde dann das Volk bedient, das halt, ja, also da saßen quasi die Leute, die es nicht auf die Gästeliste geschafft haben. So ganz einfach, Leute. So, um hier mal mit der Bergheinsprache zu kommunizieren. Ja, das war Sintra und danach sind wir natürlich, na klar, dann auch nochmal für 2 Tage nach Lissabon gefahren. Der schönsten Stadt der Welt.
Ja, für Laura.
Und auch der barriereunfreisten Stadt der Welt. Schatz, sie sprich's doch aus.
Ja, also wenn man nicht bereit ist, Treppen zu laufen und sehr, sehr steile Straßen zu bewältigen, dann fahrt nicht nach Lissabon. Sonst könnt ihr irgendwie eine Straße angucken und das war's.
So, Schatzi, was würdest du sagen? Was war dein Highlight, was war dein Lowlight in diesem Urlaub?
Ich habe keine Ahnung, das hast du mich schon mal gefragt und ich kann es dir nicht sagen.
Das frage ich dich immer, das frage ich dich nach allen Sachen, die wir gemeinsam unternehmen und du kannst es nie sagen.
Ja, und ich kann es immer nicht beantworten und du lernst nichts dazu.
Naja, ich würde mal sagen, so viel, wie du jetzt gerade über dieses Sintra-Ding sie gesprochen hast, obwohl wir da ja wirklich am kürzesten von allen Orten waren, von der ganzen Reise, könnte ich mal behaupten, dass dir das ganz gut gefallen hat.
Das hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, aber mir hat sehr viel ganz gut gefallen. Also, bis auf den Sonnenbrand, der hat mir nicht gut gefallen.
Ja, wir haben uns natürlich, wie sich das für deutsche Touris gehört, gleich am ersten Tag alle erstmal so richtig knallharten Sonnenbrand geholt.
Natürlich.
Aber es war einfach zu verlockend. Wir waren ja, wie gesagt, die ersten 2 Tage an der Algarve und da ist halt, also da ist viel mehr Content passiert. Mehr im Sinne von hier Seaside, hier so
Wasser.
Da, Wellen, Wasser, Salzwasser, Atlantik. Das war schon ziemlich geil. Also das war so richtig Beach-Feeling. So, da kam ich wirklich aus meiner Quarantäne raus und bin plötzlich am Strand wieder aufgewacht.
Man hat dich leider nicht dahin geteleportiert, aber ja.
Ja, ich musste dazwischen noch in so eine scheiß Klapperkiste rein und dieses Fliegen, aber über dieses Fliegen wollen wir überhaupt nicht reden, denn Schatzi hat noch was viel Geileres im Gepäck mit dabei.
Ja, ich wollte erzählen, wir haben diese Reise ja nicht ohne Grund angefangen. Also das hatte ja einen Hintergrund und dieser Hintergrund war, dass wir ja eigentlich zum ESC wollten, aber die Schweine haben uns das Hotel storniert. Und so sind wir überhaupt erst nach Portugal gekommen.
Mit den Schweinen meint sie die Leute, die in Turin irgendwie so eine Art Hotel betreiben und dann irgendwann im Januar meinten, ach nö, wir kündigen nochmal allen, um das Ding dann wahrscheinlich kurz darauf für 15 mal so viel nochmal an die letzten Restposten Leute zu vermieten, die dann doch auch noch zum ESC nach Turin wollten.
So ungefähr. Aber da wir dann ja umgeschwenkt sind und nach Portugal geflogen sind, hatten wir ja auch nur eine Mission. Und diese Mission war nicht nur Portugal anzugucken, sondern auch den ESC zu konsumieren, in der Gruppe, gemeinsam.
Und zwar in allen Facetten, die es zur Verfügung gab. Wir haben uns wirklich alle Halbfinals reingezogen. Ja, es gibt 2 Halbfinals und die haben wir geguckt. Das eine in Sintra, das andere in Lissabon. Also das waren unsere Destinationen, von denen aus wir das geschaut haben. Das letzte dann noch in der süddeutschen Pampa zu Hause. Wir haben den kompletten ESC so krass hart durchgespielt wie noch nie in den Jahren zuvor. Und ihr wisst ja, dass wir eh schon absolute ESC-Ultras und definitiv die absoluten Eurovision Song Contest-Profis sind. Und deswegen, Leute, nachdem wir jetzt hier 20 Minuten lang um den heißen Pastéis de Nata-Füllungsbrei hier rumgeredet haben, wollen wir natürlich euch noch das alles berichten, worum es hier in dieser Folge nämlich eigentlich gehen soll. Nämlich, Schatzi, Der ESC.
ESC, ja. Das ist das wichtigste Thema überhaupt. Laura, was waren deine Favoriten?
Also, zu meinen Favoriten sage ich nur so viel. Before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Ja, das waren meine Favoriten. Und du so, Schatzi?
Favoriten. Ein Land ist dein Favorit. Also sind deine Favoriten.
Also Leute, was soll ich sagen? Wir sind da in diesen ESC reingestartet, natürlich nicht unvorbereitet. Wir haben natürlich vor allem auch Sandra, weil Sandra ist eh die perfekt vorbereiteteste Person aller Zeiten. Ohne Sandra hätten wir diese Reise gar nicht geschafft. Sandra hat uns die ganzen Hotels klar gemacht, sie hat uns den Mietwagen klar gemacht, sie hat uns die Flüge klar gemacht, einfach alles.
Nein, den Mietwagen haben wir klar gemacht.
Nachdem Sandra gesagt hat, wo wir ihn klar machen sollen. Also wirklich wahr, wollen wir hier Sandras Organisationsskills nicht annähernd unter einen Scheffel stellen. Shoutout noch mal an Sandra an dieser Stelle. Aber tatsächlich waren wir natürlich auch schon vor den Halbfinals extremst geprimed und hatten durch intensives Spotify und es gibt natürlich auch noch YouTube und andere Playlists konsumieren, hatten wir uns schon ja, den einen oder die andere Favoritin oder den Favoritenbeitrag herausgesucht und wir waren schon ganz, ganz stark eingeschossen auf einen Beitrag und das war der Beitrag aus Norwegen.
Also Sandra und Laura, möchte ich mal anmerken.
Du nicht? Im Ernst jetzt? Oh mein Gott, sag bloß, du hast da die ganze Zeit zugehört und fandest es eigentlich gar nicht so geil, wie Sandra und ich es geil fanden.
Also ich fand es schon sehr cool, aber ich habe es nicht ganz so gefeiert wie ihr.
Okay, und um jetzt alle Leute mit in unser europafarbenes Gummibötchen reinzuholen, in dem wir hier gerade sitzen, die vielleicht den ESC möglicherweise nicht geguckt haben sollten, was natürlich äußerst traurig wäre.
Was für Menschen sind das denn bitte?
Ja, was ich schon äußerst bedenklich fände und es mir auch einfach sehr, sehr leid tut für euch. Das ist wirklich schade. Aber gut, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall gab es eben den Beitrag von Norwegen, der von der Jury sehr schlecht bewertet wurde, dafür vom Publikum umso besser bewertet wurde. Und das war mitunter einer der craziesten Beiträge des Abends. Und zwar war das eine Musikgruppe, also es waren mehrere Menschen mit zwei Frontwölfen. Mhm. Und ja, wenn ich Frontwölfe sage, meine ich Frontwölfe. Also es waren wahrscheinlich zwei Menschen im Wolfspelz, die so einen Anzug hatten, aber gelbe Wolf-Utensilien darunter.
Einen gelben Morphsuit.
Also sie hatten gelbe Krallen und Füße und hatten vor allem auch einen fetten gelben, wie heißt das Ding hier, Maske, Helm, so ein Wolfsmaske halt irgendwie auf. Und dahinter hatten sie noch drei TänzerInnen, die auch in so Morphsuits waren, auch in gelb mit schwarzen Hosen und T-Shirts oder so drüber. Und die haben einfach die geilste Choreo aller Zeiten gemacht und haben eben einen Song gesungen über einen Wolf, dem man doch lieber eine Banane geben sollte, bevor er die große Mutter frisst. Und ich sag's euch, wie es ist. Mhm. Der Song ist das Tanzbarste, was jemals komponiert wurde. Da droppt der Beat, da kannst du abgehen, ohne Scheiß.
Ja, mein Fazit war, glaube ich, im Vorhinein mit diesem, ja, sie hätten halt alles da drauf singen können und der Beat wäre cool gewesen. Warum sie jetzt unbedingt über einen Wolf und seine Banane reden müssen, weiß ich nicht. Die heißen übrigens Subwoofer, also eine Mischung aus Subwoofer und dem Wort Wolf. Subwoofer. Sie sind komplett anonym, keiner weiß, wer sie sind. Sie nennen sich Keith und Jim. Das sind Namen, die kommen auch in diesem Lied vor, in dem absolut sinnfreien Text. Und sie treten auf mit DJ Astronaut, der auch als Astronaut da rumhängt.
Cooler geht's doch gar nicht, Leute. Das ist doch mega. Ihr wisst, ich liebe Trash. Was ich aber dagegen natürlich hasse, das wisst ihr auch, ist Kitsch, also Kitsch, der in eine romantische Richtung geht. Und das muss ich sagen, da muss ich wirklich mal einen ganz großen Kritikpunkt anmerken, auch an den jetzigen, diesjährigen ESC-Leute. Es waren so viel schockierend todeslangweilige Balladen dabei, wie gefühlt noch nie in meinem Leben.
Ja, aber die Balladen, also wir haben ja bei den Vorentscheiden oder bei nicht den Vorentscheiden, beim Halbfinale, da waren viel coolere Lieder dabei und dann hat Europa die Schnulzen gewählt.
So ist es. Deswegen bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass wir so professionell die ganzen Halbfinals auch mitgeschaut haben. Denn dann haben wir wenigstens gesehen, was da noch so alles im großen Becken rumschwang. Und ich muss wirklich sagen, es waren noch so viele andere, natürlich jetzt auch nicht vielleicht herausragende Beiträge dabei, aber Beiträge, die wenigstens ein bisschen lustig waren, ein bisschen tanzbar waren, ein bisschen Drive hatten oder andere, ja, irgendwie Sachen, die es noch ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet hätten. Und gerade im ersten Halbfinale war ich so schockiert, dass dann gefühlt ausschließlich die todeslangweiligsten Balladen, ich weiß, ich sag's nochmal und den Begriff müsst ihr heute leider wahrscheinlich noch ein paar Mal hören, weil es einfach so todeslangweilig war, diese Balladen weitergekommen sind. Ich sage nur, wirklich, Triggerwarnung, Langeweile. Wenn ihr das nachher anhören solltet, was ich euch gleich nenne. Aber Leute, Portugal, Island,
Griechenland.
Die waren jenseits von Gut und Böse.
Die Niederlande.
Die Diebte, sage ich dazu nur. Leute, hört es euch rein, aber wirklich davor, Triggerwarnung, Todeslangeweile und bitte nur kurz, danach schnell wieder auf Stopp drücken und Subwoofer einlegen, weil sonst werdet ihr irgendwas zwischen komatös und depressiv. Ungefähr in den Zustand kommt man, wenn man diese Lieder zu lange anhört. Und da war ich echt schockiert, wie das sein kann, dass die ausschließlich die Bank weg irgendwelche langweiligen Balladen weiterwählen und die wenigstens einigermaßen tanzbaren Sachen so im Halbfinale zurückbleiben.
Ja, obwohl ich sagen muss, zum Beispiel Österreich wäre sehr tanzbar gewesen. Das war ein DJ mit einer Sängerin und diese Sängerin hat die erste Minute sowas von an die Wand gefahren. Das war so schief, da konnte man ihr halt auch nicht helfen.
Das stimmt, aber auch da hätte ich gesagt, also lieber Beat for Sleep? Ja, Beat for Sleep. Genau, lieber Beat for Sleep. Also lieber singt die ein bisschen schlechter, weil der Beat droppt, als dass ich hier in instant einschlafe vor lauter Langeweile in den Balladen aus Griechenland und Island.
Ich sehe hier gerade übrigens auf, also ich habe zwei Dinge, die ich über Wikipedia erzählen kann. Das eine ist, dass hier jetzt, glaube ich, sortiert ist, was für einen Platz die Länder in dem Vorentscheid belegt haben. Das weiß man ja sonst nicht, bevor es die Endshow gibt, damit man da, ne, damit die Wettbüros nicht irgendwie Schiebungen etc. pp. Und das haben sie jetzt aber, glaube ich, freigegeben. Und ich kann dir sagen, dass Österreich drittletzter geworden ist im Halbfinale, wo sie waren. Und Island und die Schweiz quasi auf Platz 9 und 10 dann noch reingerutscht sind.
Ah, okay. Also die waren quasi schon auch knapp nur quasi dann im Finale. Und waren schon auch im Halbfinale auf den untereren Plätzen. Oder sagen wir eher so im...
Genau.
Na doch, Halbfinale sind immer so 16, 17, 18 Beiträge und 10 kommen dann weiter.
Ja, ich meine, in dem Halbfinale, im ersten Halbfinale hat die Ukraine gewonnen, surprise. Und danach kamen Niederlande und danach Griechenland, ganz, ganz übel. Und dann Portugal.
Okay, da muss man zu sagen, Portugal, Niederlande und das waren wirklich die drei langweiligsten Beiträge vom ganzen Eurovision Song Contest, Leute.
Ja, und im zweiten hat gewonnen Schweden, der Australier war auf Platz 2, dann kamen 3 mit Serbien, Constructa und Aserbaidschan und Rumänien sind die, die auf Platz 9 und 10 dann noch reingerutscht sind. Aber was mich doch viel mehr erfreut, ist, dass es an dieser Liste gibt es eine deutsche Übersetzung des Titels, wenn es für notwendig befunden wurde. Und das ist wunderbar. The Deep, der heißt übrigens wirklich die Tiefe. Aber es gibt ein Lied von Armenien, das heißt Snap. Es wird mit Schnippen übersetzt. Natürlich, Subwoofer ist, gibt diesem Wolf eine Banane. Das Lied aus Moldau, was ich persönlich am meisten gefeiert habe, das ist sehr an die Folklore angelegt, Folklore Rock'n'Roll. Das heißt Trenu Letui, Letul. Und das ist auf Deutsch übersetzt das Bähnchen.
Ach so, aber die haben ja auch in ihrem Musikvideo haben sie doch auch, also das Musikvideo spielt ja auch in einem Zug. Und ich weiß zwar nicht, worüber sie singen, aber scheinbar singen sie ja auch über einen Zug. Und ich weiß auch, dass Ehrenmann Peter Urban hat auch im Finale, als Moldawien dann seinen Beitrag performt hat, irgendein Deutsche Bahnwitz rausgehauen.
ja, aber die Übersetzungen sind halt einfach sehr schön. So, hold me closer, halte mich fester, not the same, nicht dasselbe, das passt hier alles. Lights off, Licht aus. Jezebel von The Rasmus Finnland haben sie mit Isabel übersetzt. La Mame aus Rumänien heißt Ruf mich, wusste ich auch nicht. lock me in, sperr mich ein. Es ist so schön deutsch. Irgendwie macht mich das happy. Ich wusste auch nicht, dass Brividi von Italien Schauder heißt.
Also wie mir schaudert, mir läuft ein Schauder über den Rücken.
Ja, mir schaudert es auch, wenn ich an dieses Lied denke.
Das stimmt, das war zwar auch sehr gehypt und das waren noch zwei schicke Typen, die das gesungen haben, aber es war halt auch wieder eine todeslangweilige Ballade, Leute, was soll ich sagen? Also, ja, naja, ich habe mir eher gemerkt, auch Stichwort todeslangweilige Ballade, ja, und in diesem Moment eröffnen wir hiermit ein Trinkspiel. Immer wenn ich todeslangweilige Ballade sage, dann dürft ihr gerne einen Shot trinken, eurer Wahl. Dass diese ganzen Songtitel auch viel so mit pseudopoetischer Langeweile zu tun hatte. Es hießen Titel Circle und River, Hold Me Closer. Daran erinnere ich mich noch, dass die alle so in die Richtung hießen.
Vermisse dich, ruf mich, Gefühle, ja. Hoffnung, Fluss, die Tiefe, Sehnsucht, Sehnsucht, gemeinsam sterben. Ja, ist auch sehr schön, dass die Slow-Mo von Spanien, was ein absoluter Party-Song ist, mit Zeitlupe übersetzt haben. Das ist natürlich das richtige Wort, aber irgendwie tut es dem nicht mehr so ganz recht, dieses Fetzige. Auch fetzig ist ein Wort, was eigentlich nur 80-Jährige verwenden, dieses fetzige Lied mit Zeitlupe zu übersetzen.
Also Schatzi, diese Performance und der Begriff fetzig, ich glaube, es gibt wenig, was so krass diametral gegenübersteht als das. Also Leute, bitte guckt euch diese Performance an. Das ist schon guckenswürdig, das muss man wirklich sagen. Ob man es gut findet oder nicht gut findet, da geht was, Leute. Guckt es euch einfach an.
Da geht sehr viel Hintern, da geht sehr viel Britney Spears.
Also ich habe letztens gelesen oder gehört oder wie auch immer, dass dieser, oder war das ein Scherz von Peter Urban, was weiß ich, dass diese ganze Performance und dieser Song eigentlich ursprünglich für Beyoncé geschrieben worden wäre, aber Beyoncé das dann keinen Bock drauf hatte und deswegen hat es dann diese Chanel aus Spanien dann übernommen?
Ich glaube, das war ein Witz von Peter Urban. Oder Sandra hat irgendwas gesagt, von wem das Beyoncés beste Zeiten oder so. Das kann alles
nein,
sein.
Nein, 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 nein. Das war kein Off-Zitat. Das war etwas, was ich in den offiziellen Medien so gehört oder gelesen habe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das bringt es schon auf den Punkt. Also es ist quasi die spanische Beyoncé in einem Torero-Kostüm, wo die Beine fehlen, also die quasi die Beinbekleidung
fehlt. Und der Hintern
fehlt. Und der Hintern, genau. Also es ist quasi ein Body, ein String-Body in Torero-Style. Und dann hatte sie auch noch so ein paar Boys, die um sie rumgetänzelt sind. Um den einen haben wir uns während der Punktevergabe wirklich ernste Sorgen gemacht. Ich war kurz davor, in Turin anzurufen und denen zu sagen, dass sie mal bitte schön ein Sauerstoffzelt für den kleinen Bubi da neben Chanel bringen sollen. Weil da, also wirklich, Leute, da muss man dazu sagen, also Spanien hat sehr gut abgeliefert und auch sehr gut abgeschnitten im ESC dieses Jahr. Die sind, glaube ich, am Ende auf Platz 3 gelandet oder 4, irgendwie sowas. 3, ha, gut.
3.
Und sie waren aber auch gerade von der Jury sehr, sehr gut bewertet. Und die Jurypunkte werden ja zuerst vergeben, bevor danach dann nochmal für alle Länder die Publikumspunkte dazukommen. Und bei der Jury haben die abgesahnt ohne Ende hier 12 Points, 12 Punkte, immer für Spain. Und jedes Mal, wenn die dann wieder 12 Punkte bekommen haben, geht ja die Kamera so voll auf die PerformerInnen dieses Beitrags und dann rasten die auch alle aus.
Und das ist 8-mal passiert.
8-mal 12 Punkte, ja. Und jetzt könnt ihr mal vorstellen, 8-mal hat dieser kleine Bubi, der, wenn man auf die Kamera geschaut hat, rechts neben Chanel saß. Okay, der links hat auch schon hart hyperventiliert, aber der rechts, der hat jedes Mal, der hat 8-mal an diesem Abend irgendwas zwischen Herzinfarkt und Schlaganfall bekommen. Und der wurde von Mal zu Mal wurde der röter in seinem Gesicht. Und ich dachte wirklich irgendwann, scheiße, der hält es nicht mehr aus. Der hält es wirklich nicht mehr aus. Die dürfen heute Abend nicht gewinnen, sonst überlebt der Typ das nicht.
Ja, ganz, ganz übel. Hier, es war übrigens nicht Beyoncé, es war Jennifer Lopez, für die der Song geschrieben wurde.
Hatte ich recht, dass der Song tatsächlich eigentlich für Jennifer, für J-Lo geschrieben werden sollte. Und dann J-Lo aber gesagt hat, no, 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 kein Bock. Und dann hat Chanel gesagt, na gut, kein Problem, dann mache ich das Ding halt krass für den ESC.
Ja, genau, so ist es entstanden. Ich gucke mir hier gerade an, jetzt zeigen die auch, wofür, also von welchem Land Deutschland dann da noch paar Punkte gekriegt hat. Falls ihr es nicht mitgekriegt haben, Leute, wir sind mal wieder Letzter geworden.
Surprise!
Das ist aber allein ein Problem der Jurys gewesen. Und hier gibt es jetzt eine Übersicht, aus welchem Land man auch von der Bevölkerung Punkte gekriegt haben. Und wir haben Punkte gekriegt, 2 Punkte aus Estland, 2 Punkte aus der Schweiz und 2 Punkte aus Österreich. Ich würde sagen, Shoutout an Estland, der Rest ist ja solidarisch hier.
Naja, man sieht ja, während die Punktevergabe ist, nur konkret, welche Jury-Länder was vergeben haben. Weil wenn dann die Punkte von dem Publikumsvoting dazukommen, dann ist es einfach nur ein Batzen Punkte auf alles obendrauf, von allen Ländern zusammengesammelt. Und wir haben tatsächlich weder von der Schweizer Jury noch von der österreichischen Jury vor allem Punkte bekommen. Und da waren wir schon alle sehr traurig. Aber das heißt tatsächlich, Österreich und Schweiz, okay, doch, Shoutout an Österreich und Schweiz, die haben sich nicht ganz von uns entfernt. Sie haben uns wenigstens noch jeweils 2 kleine Pünktlein gegeben bei den Publikumsvotings. Und um jetzt hier mal kurz diese 2 Punkte in eine Relation zu setzen, die größte Punkteanzahl, die am Ende ein Land mit der Publikumsvoting-Zahl erreicht hat, war natürlich die Ukraine, die ja auch am Ende gewonnen haben. Und die haben doch am Ende irgendwie 400 und irgendwas Punkte vom Publikum obendrauf gekriegt.
39.
439 Punkte vom ganzen Publikum. Deutschland hat 6 Punkte vom ganzen Publikum bekommen.
Das sind durchschnittlich 11, irgendwas. Aber man sieht hier ganz schön, dass die Ukraine von eher Russland gewandteren Ländern nicht 12 Punkte gekriegt hat. Das kann man jetzt nehmen, wie man möchte.
Ja, natürlich gibt es da eine ganz große politische Debatte darum gerade, wie sinnvoll es überhaupt war, dass die Ukraine beim Eurovision Song Contest teilnehmen durfte. Und sie natürlich jetzt auch gewonnen haben und es natürlich auch irgendwie so ein bisschen schwierig ist, weil wie wollen die denn jetzt in den nächsten paar Monaten da den ESC aus dem Boden stampfen? Aber das ist natürlich eine ganz andere Sache. Jetzt erstmal freuen wir uns erstmal, dass wir so einen geilen ESC am Samstag hatten und wie das dann nächstes Jahr wird, das steht echt auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Das steht sogar in einem ganz, ganz anderen Buch, in einer ganz anderen Bibliothek, Leute. Aber tatsächlich muss ich sagen, unabhängig von allen politischen Beweggründen, ich finde den ukrainischen Beitrag geil. Ich mag das Lied.
Ich auch. Ja, da bin ich total auch bei dir. Also da hätte es politisch motiviert auch wirklich schlimmer ausgehen können. Sagen wir mal so. Hätte die Ukraine nicht so viele Punkte bekommen, wäre es ja ins Brexit-Land gegangen, ins Boris-Land, wie du das so schön sagst, also ja.
Andere problematische Sache, dann hätte Boris hier mal irgendwie ESC ausrichten müssen, ich glaube, das kriegt er schlechter hin als Zelensky, der rockt auch noch im Bunker ESC, also dem traue ich das definitiv mehr zu, als dass Boris hier irgendwie dann mit seinem Brexit-Schlamassel da den ESC nächstes Jahr auf die Beine hier gestellt gekriegt hätte. Von dem her schon alles gut so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Aber wenigstens haben sie mal wieder Punkte gekriegt. Also das muss man ja auch hoch anrechnen. Die BBC, wenn man Peter the Urban glaubt, hat die BBC auch ihr Auswahlverfahren geändert und hat einfach mal eine ordentliche Talentagentur engagiert, die sich doch bitte jemanden angeln sollen, der da ein bisschen besser hinpasst als das, was sie letztes Jahr zum Beispiel geschickt haben. James Newman hieß der Mann, der hat da Embers aber sowas von schief gesungen und da sind sie auch mit glorreichen 0 Punkten rausgegangen, also ja.
Und du zumindest mochtest ja scheinbar den UK-Beitrag dieses Jahr oder zumindest den Typen mochtest du doch, oder?
Also ich fand, der Typ da war wahnsinnig sympathisch, also auch in seinem Verhalten und so, also ich finde, da können sich's immer noch gut versauen, so in der letzten Stunde, wie sie sich dann bei der Punktevergabe so aufführen. Und der war ultra sympathisch und dann am Ende machen sie es dann mit dem neuen System. Falls ihr euch fragt, wie dieses neue System ganz funktioniert, hört euch letztjährige ESC-Folge mit Ehrenfrau Sandra zusammen an. Wir erzählen in Längen und Breiten über all diese Dinge. Aber am Ende wird es ja dann total spannend. Der Letzte, der noch Punkte bekommt und der gerade auf Platz 1 ist. Und dann haben sie die Ukrainer gezeigt und die Briten gezeigt. Und er hat die Punkte gesagt bekommen und hat sich einfach total gefreut, auch sehr authentisch, wie viele Punkte er gekriegt hat und war einfach nur happy, diese Punkte zu kriegen, was ihn sehr sympathisch gemacht hat. Und das Lied reißt mich absolut nicht vom Hocker. Es ist aber sehr radiotauglich und ja, der hat gut gesungen, der hat eine gute Performance abgeliefert. Ja, nicht mein Favorit, aber durchaus ja, gut gemacht. Sagen wir mal so.
Ja, aber jetzt mal Stichwort radiotauglich. Da möchte ich jetzt mal kurz den Dozenten meines Vertrauens zitieren, der auch professioneller ESC-Gucker ist und den danach natürlich auch professionell, redaktionell, journalistisch aufbereitet. Und es natürlich da auch um die Frage ging, warum ist Deutschland mal wieder, wie so oft, auf dem letzten Platz gelandet? Woran hattet ihr gelegen? Dieses Mal. Und er hat tatsächlich gesagt, nun ja, es ist ja so, der Beitrag von Deutschland dieses Jahr war ja an sich nicht schlecht. Wir hatten ja schon, letztes Jahr haben ja alle gesagt, das war so peinlich, das war so Panne, da war schnell klar, warum es nicht klappen konnte, scheinbarerweise. Dieses Jahr war das ja ein okayer Song, der, wie du auch gerade schon gesagt hast, okay, da ging es um UK und der hat Platz 2 gemacht, aber eben, auch den deutschen Song könnte man locker im Radio nebenher laufen lassen. Tut es ja auch gerade. Ich habe allein in den letzten 3 Tagen den deutschen Beitrag im Radio öfter gehört als Last Christmas im Advent. So. Und das heißt, und der hat mich auch nie gestört. Das ist ein okayer Song. Der Typ ist auch ein okayer Typ. Der hat es solide performt. Aber, und jetzt kommt's. Mein Dozent hat den besten Vergleich, die beste Parabel, die beste Metapher aller Zeiten rausgekramt, Schatzi. Und jetzt pass mal gut auf. Dieser deutsche Beitrag ist quasi wie ein weißes T-Shirt. Ein weißes T-Shirt ist nicht schlecht. Das kannst du immer tragen. Das geht immer irgendwie solide durch.
Außer ins Berghain.
Außer ins Berghain kommst du nicht mit einem weißen T-Shirt. Ganz genau. Ansonsten kannst du mit einem weißen T-Shirt erstmal nicht viel falsch machen. Aber du kannst auch wenig richtig machen mit einem weißen T-Shirt. Denn jetzt stell dir mal vor, du gehst mit einem weißen T-Shirt auf eine Modeschau. Und läufst da bei der Modeschau mit. Dann kackt dieses weiße T-Shirt natürlich mega krass ab im Vergleich zu den ganzen anderen krassen Outfits, die da auch auf dieser Modeschau noch vertreten sind. Und genau so war es mit dem deutschen Beitrag beim ESC dieses Jahr.
Das ist ein weißes T-Shirt. Es ist langweilig, aber okay. Ich verstehe.
Ja.
Das ist eine sehr schöne Analogie.
Würdest du mir dazu stimmen? Beziehungsweise Shoutout an Emanuel Pavel da draußen?
Ja, ich muss auch sagen, tatsächlich im letzten Jahr haben wir 3 Punkte bekommen und sind Vorletzter geworden. Nur mal so, weil England war so schlecht letztes Jahr, dass sie gar keine Punkte gekriegt haben.
Okay, also man muss auch dazu sagen, wir hatten dieses Jahr einfach Pech, dass nicht andere einfach noch schlechter waren als wir. Das ist doch schon wirklich richtig tragic. Absolut.
Wir haben auch schon 24 Punkte gekriegt und waren Vorletzter. Also da waren schon schlimme Sachen dabei.
Okay, also man kann es auch ganz anders schaffen. Krass, das ist nochmal mehr tragic. Wow. Aber Schatzi, jetzt nochmal zurück zu dir, wo du schon hier gesagt hast, dass Subwoolva eigentlich gar nicht dein Favorite war und das wohl scheinbar nur Sandras und mein Favorite schon im Voraus war. Was war denn dann dein Favorite im Voraus?
Moldawien.
Hattest du den Beitrag von Moldawien auch wirklich schon vor dem Halbfinale und alles schon?
Nee, aber tatsächlich habe ich diese Liste ein einziges Mal durchgehört und habe mich dann auch nicht weiter damit. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich habe mich informiert. Ich habe mich am Vorgespräch beteiligt und den Rest lasse ich jetzt auf mich zukommen. Weil, da habe ich auch jetzt schon mit mehreren Leuten drüber geredet, ich finde, der ESC, die Lieder machen viel nur Sinn und sind nur so cool, wenn die performt werden. Das ist ja einfach ein Performance-Festival. Also es geht ja auch darum, was trägst du auf der Bühne, wie ist die Bühnenshow, was für Tänze führst du dazu auf, wie performst du deine Instrumente, was geht da so? Und deswegen ist es immer auch schwierig, dann so aus dem Kalten ein ESC-Lied zu hören, wenn das jetzt nicht ABBA oder Måneskin oder was weiß ich ist. Weil man sich dann denkt, man macht das irgendwie beim Streaming an, denkt sich, okay, und was soll ich jetzt damit? Ich hätte Moldawien gehört und hätte es total gefeiert, weil ich liebe Folklore, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele das anhören denken, was soll das? Aber dann siehst du die Typen da absolut bekloppt über die Bühne hüpfen und dann ist es auf einmal cool. Deswegen ist es, finde ich, im Vorfeld immer ein bisschen schwierig, sich da auf irgendwas einzuschießen. Und ich bin ja eh nicht so die obsessive Person, deswegen war ich da auch noch gar nicht so krass unterwegs.
Ja, Stichwort obsessive Person. Ich kann nur so viel sagen, Subwoolva hat auf jeden Fall in meinem Algorithmus definitiv seit Ostern We Don't Talk About Bruno verdrängt. Und wenn ich jetzt das Musikstreaming-Portals meines Vertrauens geöffnet habe, dann wurde mir da als allererstes so ein gelb-schwarzes Video-Thumbnail angezeigt mit irgendwelchen als Wölfe verkleideten Menschen da drin. So, Schatzi, jetzt musst du uns aber doch nochmal irgendwie mit ins Boot holen, was denn genau für dich so faszinierend an diesem moldawischen Beitrag war.
Moldawien liegt neben Rumänien, bevor ich jetzt nicht direkt neben Rumänien, wohl irgendeine Abspaltung war sicher mal die gleiche Fläche. Jedenfalls haben die ein Lied, das ist Balkan-Pop, was auch Laura sehr liebt. Das ist ein rumänisches Folklore-Lied. Das wird auch genauso gespielt. Sehr schnell, da geht voll die Party ab, immer. Das ist rumänische Folklore. Und dazu haben sie halt, sie rufen wirklich Folklore Rock'n'Roll dazwischen. Und es macht einfach Spaß. Das müsste theoretisch, wenn wir das in unserem Ensemble spielen würden, müsste es noch schneller werden. Als das, was sie dann nachher spielen.
Und gekleidet sind sie auf der Bühne auch irgendwie so wie eine Mischung aus Eminem und den russischen Omis, die vor 10 Jahren auch schon mal aufgetreten sind in ihren Trachtenkostümen.
Ja, sie tragen Trachten, rumänische, moldawische Trachten, aber haben dann irgendwelche Snapchaps auf.
Sozusagen, ganz genau. 50 Cent meets Babushka. Ungefähr so könnte man diesen Style beschreiben. Und ich muss auch dazu sagen, also ich mag ja auch Folklore, ich liebe Chantel und alles, also ich mag ja auch diese Balkan-Beats und deswegen fand ich den moldawischen Beitrag schon auch cool. Er ist vom Stil her schon auch ähnlich wie der ukrainische Beitrag, muss man schon sagen, ne? Ich meine, klar, hat beides sehr, sehr, sehr viel mit Folklore zu tun. Der ukrainische Beitrag ist aber dann mehr noch, geht so ein bisschen ins melancholischere, dramatischere herein, während Moldawien wirklich pur einfach nur Party ist.
Yes, Party, Party, Party.
Und da ich ja doch eine kleine Drama-Queen bin, gefällt mir deswegen dann rein musikalisch der ukrainische Beitrag doch nochmal ein Tickchen besser.
Ja, na gut.
Ja, da kann sie nur seufzen, die Schatzi hier. Aber ich muss sagen, die zwei Beiträge sind sich schon relativ ähnlich. Auch von der Bühnenperformance. Ich meine, auch die Ukrainer haben sich angezogen wie eine Mischung aus Snoop Dogg und Babushka. Und dementsprechend war das auch irgendwie so sehr ausgefallenes Bühnenoutfit. Und die beiden würde ich auch schon auf jeden Fall auf meiner Favoritenliste weiterhin oben behalten. Ansonsten, wie gesagt, Sabul war sowieso All-Time-Favorite. Spanien fand ich geil. Wen ich auch noch toll fand und wo ich echt so ein bisschen schockiert bin, dass der es nicht weit hochgeschafft hat, war Belgien. The Jeremy.
Ja.
The Jeremy Marquise.
The Jeremy.
Da bin ich echt schockiert. Das war auch eine von diesen vielen Balladen. Und diese Ballade war mal wirklich wenigstens ausnahmsweise nicht, Stichwort todeslangweilig, nächster Shot, viel Vergnügen, sondern die war echt cool. Da ist Drama drin, die hat noch ein bisschen Drive und die mochte ich wirklich sehr. Die höre ich jetzt gerade auch wieder auf Repeat, Schatzi, gestern 5-mal habe ich es mir angehört, so lange, bis mir dann ein Video angezeigt wurde, wo dieser Song eine Stunde in Dauerschleife hört. Das gleiche habe ich übrigens auch schon mit dem ukrainischen, dem Subwoolva und dem spanischen Beitrag geschafft. Irgendwann habe ich meinen Algorithmus so hart krass durchgespielt, dass der mir nur noch diese 1-Stunden-Loop-Videos anzeigt.
Great.
Aber ja, der Jeremy war super. Wie erklärst du dir das, dass Jeremy das nicht weiter nach oben geschafft hat?
Weil das Volk ihn wohl doof fand. Also ich habe ja gerade die Statistik offen. Der hat wahnsinnige 5 Punkte bekommen von der Bevölkerung. Davon sind 4 aus Holland. Das gilt also nicht, wirklich. Und dann hat er noch einen Punkt bekommen von Moldawien. Und einen Punkt bekommen, nee, das war's. Er hat 4 von Holland und 1 aus Moldawien gekriegt. Und ansonsten keine Punkte mehr. Also das ist, ja, die Menschen fanden ihn wohl doof. Ich verstehe es nicht. Ich fand ihn großartig.
Mir fehlen die Worte dazu. Ich habe keinerlei Erklärung, wie dieser tolle Beitrag so schlecht abgeschnitten hat.
Ich auch nicht. Was soll ich dazu sagen?
Ja, nichts, ne? Wofür wir nämlich auch keine Erklärung haben, ist noch ein ganz anderes Problem, was wir auch während des Halbfinals hatten, nämlich Israel, Leute. Israel war so ein geiler Beitrag und der hat's nicht ins Finale geschafft und ich bin nachhaltig schockiert.
Ja, ich auch. Das auf jeden Fall. Ich weiß echt nicht, was da schiefgelaufen ist, aber er ist im Vorentscheid auch tatsächlich relativ schlecht gewesen. Also er war auch nur auf Platz 13 von 18. Israel war eine ganz, ganz grandiose Performance. Das Lied heißt I Am. Offensichtlich ein schwuler Mann, der davon singt, dass es 2022 ist und dass man jetzt so sein kann, wie man will. Es hat so ein bisschen was von Drag-Show, aber er trägt normale Kleidung und stolziert über die Bühne und es ist ein total toller Ohrwurm, es ist total tanzbar und mega cool und anscheinend ist es gar nicht angekommen, was ich tragisch finde.
Ich finde es so schade, weil ich fand den Typen super sympathisch und vor allem auch charismatisch. Ich mochte die Show, ich mochte das Outfit, der war so ganz in weiß gekleidet und es war irgendwie, und zwar nicht ein langweiliges weißes T-Shirt, er hatte einen mega geilen, maßgeschneiderten weißen Anzug an oder irgendwas in die Richtung. Das sah tippitoppi aus und ich mochte auch den Song, der war wirklich tanzbar und hatte Drive. Und was mich so ein bisschen irritiert hat, war, es gab einen ähnlichen Beitrag. Das war quasi das gleiche, nur in Rot. Outfit-technisch her. Und auch der Typ hat sich ähnlich gegeben. Der Typ war auch charakterlich ähnlich dem aus Israel. Wobei ich wirklich sagen würde, der aus Israel hat mich mehr überzeugt. Der war nochmal sympathischer und charismatischer. Aber dieses gleiche Ding sie in Rot. Und was war das nochmal? Estland. Nee, Estland war der most Rumänien. Sexiest man of Estland. Rumänien war das, Leute. Wenn ihr das mal bitte schön vergleicht.
Das war La Mamée.
Laptop auf, Leute, und jetzt bitte mal vergleichen. Michael Ben David oder wie der heißt, aus Israel.
Ja,
und
genau.
Den Lama Mame. Ich hab's mir gut gemerkt. Okay, war auch nicht schwer zu merken. Und den Lama Mame aus hier Rumänien. Die Beiträge ähneln sich. Aber Israel ist um Klassen, ganze Jahrgangsstufen besser als der Typ da aus Lama Mame Rumänia. Und Rumänia ist weitergekommen. Und Michael Ben David musste ausscheiden. Das verstehe ich zum Beispiel schon mal nicht mehr.
Ja, also der Rumäne hat im Halbfinale 18 Punkte bekommen von den Jurys und 100 Punkte von den Zuschauern. Und der aus Israel hat 24 Punkte von den Jurys bekommen, aber nur 27 Punkte von den Zuschauern. Das ist äußerst dramatisch.
Das ist schockierend. Was noch viel schockierender war, aber im gleichen Zuge dann auch wieder beruhigend, dass diese Person nicht weitergekommen ist, ist tatsächlich ein anderer Beitrag, und zwar der Typ aus San Marino, Schatzi, wo wir gerade schon bei Halbfinals sind. Es gab einen, also deswegen waren wir auch dieses Jahr so ein bisschen schockiert, weil unsere These von letztem Jahr, die wir ja nach jahrzehntelanger Beobachtung statistisch quasi so präsentieren konnten, ist ja, dass die Beiträge im Folgejahr sich immer an den Gewinnersong des Vorjahres anpassen. Nachdem Lena gewonnen hatte, traten im Jahr drauf lauter kleine Mädels in schwarzen Kleidchen auf.
Nach Emily DeForest war es auf jeden Fall krass.
Da sind lauter barfüßige Walla Walla Blondinen aufgetreten mit irgendwelchen Elfenklamotten an.
Mhm.
Und nachdem Alexander Rybak gewonnen hatte mit I'm in love with a fairy tale, bester Song aller Zeiten, da sind sie im Jahr drauf alle mit ihrer Geige aufgetreten.
Ja, und wer hat gewonnen? Lena.
Ja, geil. Naja, also klar, die These ist auch gleichzeitig, dass nie dann diejenigen gewinnen, die sich an den Vorjahresbeitrag anpassen. Aber trotzdem hätten es wir uns dieses Jahr doch sehr gewünscht. Es wäre einfach geil gewesen, wenn irgendwie 26 Mal einfach nochmal Måneskin aufgetreten wäre. Dem war leider nicht so. Es sind ja, wie gesagt, nächster Shot bitte schon mal einschenken, sehr, sehr, sehr viele todeslangweilige Balladen dabei gewesen. Aber es gab einen Beitrag, der wirklich alles gegeben hat, um so zu tun, als wäre er Damiano David und der trotzdem komplett verkackt hat.
Ja. Achille Lauro heißt der Mann.
Den größten Hass auf diesen Beitrag hat Schatzi.
Naja, also aber eher aus politischen Gründen als aus Gründen für diesen Beitrag. Denn das Lied heißt Stripper, wie er es so schön ausgesprochen hat. Und sie, wie Peter Obern hat es auch sehr schön kontextualisiert und sagte, ja, es soll um Feminismus gehen und Sexarbeit und was weiß ich. Ich bin ein Stripper, aber ich will trotzdem geliebt werden. Dieses Lied ist von 13 Menschen produziert und geschrieben worden. Alle davon Männer. Aber es geht um Feminismus.
Ich wollte gerade sagen, Schatzi, Feminismus on fleek, würde ich mal sagen.
Keine einzige Frau auf der Bühne. Keine einzige. Von Männern, die behaupten, sie wären Stripper und sehr leicht bekleidet rumlaufen.
Aber dafür, und das könnt ihr euch mal alle merken, wenn ihr auch mal irgendwo auftreten wollt, krassestes Bühnenequipment, was ich jemals gesehen habe. Leute, vergesst irgendwelche Wasserfälle, vergesst irgendwelche Treppen, die durch die Gegend fahren oder sonst dies, das, Nebel hier, Regen da. No, 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 no. Dieser Typ hatte einen Original-Rodeo-Stier auf der Bühne.
Mhm. Sollen wir das schon mal droppen, was wir im August vorhaben?
Stimmt, Leute, jetzt kommt hier der erste Teaser von sehr, sehr vielen. Ganz genau, das nämlich hat uns dieser Typ natürlich auch so ein bisschen inspiriert, weil wir schreiben tatsächlich gerade, Schatzi und ich schreiben tatsächlich gerade an eine Art Stage Rider. Aha, aha. So, jetzt googelt mal alle schön Stage Rider. und findet heraus oder ratet mal, schreibt in die Kommis, schickt uns ein paar DMs, leitet in unsere DMs und schreibt uns gerne, warum ihr denkt, warum Schatzi und ich gerade für möglicherweise gemeinsam zusammen einen Stage Rider schreiben könnten. Tja, und nach dem Auftritt hier von hier Damiano David für Arme, aka Achillo Lauro mit der Heimer Stripper, habe ich sofort zu Schatzi gesagt, du ganz ehrlich, ich will auch so ein Rodeo-Dingsi auf der Bühne haben.
Ja, Laura schon meinte, wir schreiben uns auch so ein Rodeo-Dings auf den Rider. Das wird super.
Oh, weißt du, was mir aber auch dazu gerade noch einfällt? Ich weiß nicht, ob ich mit dir da schon mal drüber gesprochen habe, doch ich glaube ja. Dass man ja eigentlich, wenn man so einen Stage-Rider verfasst, dann musst du ja immer eine Sache noch mit draufschreiben, die so mega krass hart unrealistisch ist. Es gibt da ja, ja so ein paar lustige Stories von so Stars, die dann irgendwie wirklich als letztes auf ihren Rider draufschreiben. Und dann hätte ich noch gerne dieses Wachtelei aus der Mongolei, irgendwie sowas.
Ja, oder was heißt unrealistisch? Ich reg mich da halt immer darüber auf, wenn es dann so reißerische Artikel gibt mit diese bekloppten Sachen wollen diese Überflieger-Stars, die gar nicht mehr auf dem Boden sind, da unbedingt in ihrer Garderobe haben. Und dann habe ich irgendwie ein Interview mit einem gesehen, der sagt, nee, man sagt halt, schreib ganz unten irgendwas Seltsames auf deinen Rider. Und wenn du das in deiner Garderobe hast, dann weißt du, dass dieses Veranstaltungsort quasi sehr gewissenhaft ist und deinen Rider komplett gelesen hat. Und dann auch, wenn man das bekommen hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass alles andere, was ja einfach Sicherheitssachen und Bühnentechnik und Dinge, die man auch wirklich braucht, dass die dann auch passiert sind. Also der hat irgendwie gesagt, er hatte Scotch Eggs da drauf. Das sind irgendwie gekochte oder wachsweiche Eier, die mit Hackfleisch umwickelt werden, die dann nochmal paniert werden und dann frittiert werden. Und da meinte er, ja, dann kam ich da halt auch an Venues morgens um 10, nachdem er am Abend lange gepartyt gemacht haben, und dann hatten die ihm da irgendwie in Australien diese Scotch Eggs, wahrscheinlich irgendein Requisiteur musste da diese Scotch Eggs machen, und ihm da hingestellt und meinte, ich wollte die gar nicht essen. Aber dann wusste ich, dass sie alles andere auch gemacht haben.
Also erstens, das klingt doch wie das krasseste Katerfrühstück aller Zeiten. Also da würde jeder Rollmops doch und jede Rollmöpsin vor Neid erblassen bei diesem komischen hackfleischfrittiertem Eigedöns. Also da gibt's, glaube ich, Schlimmeres als Katerfrühstück.
Aber es hat nicht so viel Elektrolyte.
Da hast du auch wieder recht. Stay hydrated, sage ich dazu nur. Das stimmt, aber Schatzi, ich kenne es auch eher so von gerade auch Comedians und so, die dann eher halt sowas witzig Absurdes draufschreiben, was es gar nicht gibt oder was man auch erst herstellen müsste oder sowas Beklopptes. Und dann geht es eher weniger darum zu gucken, ob die das wirklich dann am Ende da haben, sondern eher, ob sie dann da nochmal nachhaken und es diesbezüglich eine Rückfrage gibt und sie dann fragen, wollt ihr wirklich diese 20 Stühle mit Blattgold bezogen oder was weiß ich oder so haben. Und das ist dann aber auch wieder, ja, genau wie du gesagt hast, der Hinweis darauf, dass der Stage Rider einfach Gewissenhaftigkeit durchgelesen wurde und auf alle Sachen, die da draufstehen, auch gewissenhaft eingegangen wird. Und ich habe insgeheim die Vermutung, dass diese Achillo Lauro eigentlich nur aus Spaß ganz unten bei seinem Stage Rider noch draufgeschrieben hat. Und übrigens hätte ich noch gern so ein kleines, so ein Original Rodeo-Dings vom Jahrmarkt bei mir auf der Bühne. Und die haben das einfach hier, es ist der fucking ESC, haben die das halt einfach für ernst genommen oder wie sagt man, für bare Münze. Ich wollte schon irgendwas mit wahre...
Ich habe gerade kurz darauf gewartet, wie du es dieses Mal verhunzt, aber du hast es richtig gesagt.
Ja, sie haben es für bare Münze genommen und ihm dann halt einfach diesen Rodeo-Ding sie auf die Bühne gestellt und dann dachte er sich, ja scheiße, jetzt ist das Teil schon mal da, jetzt muss ich es auch benutzen.
Ja, es hat den Song nicht besser gemacht.
Nee, es hat es leider gar nicht besser gemacht und das war auch das einzig Gute. Der ist nämlich nicht ins Finale gekommen. Eine der wenigen richtigen Entscheidungen, die in den Halbfinals gefällt wurden, meiner Meinung nach.
Ich kann noch einen lustigen Statistik-Fun-Fact sagen. Und zwar, Laura, du erinnerst dich doch sicher an die unglaublich langweilige Ballade von Aserbaidschan, wo ich meinte, der Mann kann wenigstens singen, aber du fandst die richtig scheiße.
Ich fand ihn super scheiße. Er war ungefähr genauso scheiße wie UK und der ist ja auf Platz 2 gelandet. Aber das war auch so ein langhaariger Typ, der irgendwie nur so rumsaß und so rumgeheult hat. Meiner Meinung nach.
Der hat sich auf Platz 10 dieses Halbfinals qualifiziert. Er hat 96 Punkte von der Jury bekommen und der hat 0 Punkte von den Zuschauern gekriegt. Zero.
Wow, krasser Scheiß.
Yes.
Das heißt, also Shoutout ans Publikum an dieser Stelle, ich bin bei euch. Ich muss sagen, ich bin wirklich mit den Publikumsvotings dieses Mal sehr viel zufriedener gewesen als mit den Juryvotings.
Außer bei Rumänien.
Weil bei der Jury hätte tatsächlich ansonsten irgendwas zwischen Schweden und UK gewonnen. Okay, und vielleicht auch noch Spanien, damit hätte ich leben können. Aber auch über diese Schwedin müssen wir echt reden. Was hat die denn, also die kann, Leute, guckt euch bitte diesen schwedischen Beitrag an und schaut mal auf ihren Mund. Und danach bestätigt mir bitte, dass sie ihre Lippen nicht bewegt, dass sie ihre Zähne nicht auseinanderkriegt. Die singt die ganze Zeit, weil sie Sekundenkleber zwischen den Zähnen hat. Die bewegt ihren Mund nicht. Da geht mein Sprecherzieherinnenherz, du, das heult. Da kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich die singen sehe. So wenig, wie die artikuliert. Das ist wirklich nicht zu ertragen. Und das Einzige, dass sie mit ihren Zähnen nicht macht, das macht sie dafür mit ihrer Frise, weil sie hat halt so einen das ist fetzig. Diese Frau ist fetzig, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Schwedin hat einen fetzigen Bob, den sie während ihrer 2,5-minütigen Performance ungefähr 87,4 Mal irgendwie so den Scheitel von links nach rechts bewegt und gewuschelt wird. Übrigens auch eins der beliebtesten Begriffe, die während ihres Auftritts bei Twitter gepostet wurden. Nochmal wuscheln und jetzt bitte nochmal wuscheln. Ah ja, nochmal wuscheln nicht vergessen. Also die macht eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit ihren Bob durch die Gegend wuscheln und ihren Kiefer nicht auseinanderkriegen und singt irgendwas von Hold Me Closer. Und ich glaube, damit meint sie ihre Zähne.
Ja, also ja, die hätte sicher ohne Ukraine hätte die auch noch wesentlich besser abgeschnitten. Ich kann ihr auch nicht so viel abgewinnen, aber wir kennen einige Leute, die sie total gefeiert haben.
In der Tat, ich kenne aber auch sehr viele Leute, die UK ganz dolle gefeiert haben und so. Naja, deswegen war ich tatsächlich dann doch sehr happy, als dann noch die Zuschauervotings kamen, die tatsächlich sowohl die Ukraine als auch Norwegen, als auch noch, und jetzt haben wir es auch gleich, Leute, einen meiner auch sehr, sehr großen favorisierten Beiträge, nämlich Serbien, wirklich krass hart da nochmal in die Top 10 katapultiert haben.
Yes, haben sie. Und das war berechtigt.
Ja, und so, und wo wir jetzt die ganze Zeit entweder von irgendwelchen folkloristischen Eminems gesprochen haben oder von irgendwelchen halbnackten Torero-Rinnen, gibt es jetzt nochmal kurz eigentlich den politisch krassesten Beitrag des ganzen Abends. Und das war für mich Serbien.
Yes.
Petistrava, ich kann zwar kein Serbisch, aber ich habe den krassesten Ohrwurm aller Zeiten von diesem Song.
Yes, Constructa heißt die Band, das ist das Pseudonym von Ana Duric, einer serbischen Singer-Songwriterin, die eigentlich Architektur studiert hat. Und das Lied heißt Corpo Isana? Korrigier mich, Laura, wenn's...
Och, Darling, Schatzi, ich raste aus. Also, Schatzi, dein Latein...
In corpore sano.
Dein Latein musst du echt noch mal ein bisschen aufpolieren, Leute. Das war ja der einzige Beitrag, den ich hier fließend aussprechen kann.
Ne, ich hatte es einfach nicht im Kopf.
In corpore sano, was natürlich an alle, statt auch an alle Lateinerinnen da draußen, auf Deutsch so viel heißt wie in einem gesunden Körper. Und darüber singt sie auch. Und dieser Beitrag ist eine einzige Performance. Er ist angelehnt an die Performances von Marina Abramović, krasseste Performance-Künstlerin ever. Und ich fand's mega beeindruckend. Sie sitzt nämlich in einem weißen Kostüm auf der Bühne, umgeben sehr dicht von ihren Background-Leuten. Die stehen alle um sie herum und singen quasi mit. Und sie blickt relativ starr in die Kamera und vor ihr befindet sich ein Schemel und darauf befindet sich eine Wasserschüssel. Und sie macht eigentlich die ganze Performance über nichts anderes, als sich die Hände darin waschen.
Ja, in Unschuld.
Und das ist natürlich eine krasse Parabel auf, genau, entweder ich wasche meine Hände in Unschuld oder natürlich in einem gesunden Körper, einem gereinigten Körper. Es geht nämlich letzten Endes in dem Song ganz doll um das serbische Gesundheitssystem und dass die KünstlerInnen dort halt so krass hart durchs Raster fallen, weil in Serbien gibt es zum Beispiel keine KSK. Schaut auch an die KSK an dieser Stelle, auch wenn ihr viel Stress macht, aber besser es gibt euch, als es gäbe euch nicht. So, und dann geht es auch um psychische, mentale Gesundheit und es wurde da auch, das war der einzige Beitrag, in dem tatsächlich auch die Lyrics eingeblendet wurden.
Genau, also sie haben in Serbisch gesungen und auf Lateinisch dann in corpore sano gesagt. Und um aber rüberzubringen, worum es gehen soll, haben sie dann immer eingeblendet, was das Serbische heißt. Also ein kranker Geist in einem gesunden Körper etc. und so. Also guckt es euch an. Ich glaube, bei den Performances müsste es auch drauf sein. Das wurde vom ESC selber eingeblendet, dass man da versteht, worum es auch geht. Und es war grandios. Also ich fand es auch sehr, sehr cool. Und die haben von den Jurys verhältnismäßig wenig Punkte gekriegt, aber eben über 200 Punkte vom Publikum. Und alle, mit denen ich dies gesehen habe, mit denen ich mich unterhalten habe, fanden es auch sehr, sehr cool.
Absolut. Also klingt jetzt vielleicht, so wie wir es beschrieben haben, so ein bisschen abgespaced. Aber wirklich, man wird sofort in den Bann gezogen. Man sieht diesen Beitrag und denkt sich, wow, krass, what the fuck, was passiert hier gerade? Und mich hat es echt gecatcht. Also gut, ich stehe ja auch auf so Performances, aber mich hat es wirklich nachhaltig beeindruckt. Und ich höre den Song jetzt gerade aber auch so sehr, sehr gerne. Den kann man auch gut hören. Der hat auch, ich sag's nochmal, eine Art von Drive.
Ja, wir fanden den vorher schon cool. Ja, wir sind ja durch Portugal gecruised, auch 5 Stunden lang auf unserem Weg von der Algarve nach hinter Lissabon. Und dabei haben wir erst alle ESC-Songs gehört und waren noch ein großer Fan von Constructor. Und dann ging es weiter mit 2000er Party-Hits, aber darum geht es ja hier jetzt nicht.
Wenn die ESC-Playlist rum ist, dann bleibt auch nichts anderes übrig, als dann kann man auch nur noch Britney Spears hören.
Oder Rihanna oder so. Pawn the Replay.
Oder das, ja. Wir hatten auf jeden Fall eine lustige Autofahrt. Ja, mit Brudi war das alles machbar. Brudi hat geregelt.
Brudi hat auf jeden Fall geregelt. Musst du dir eigentlich mal die Nase schneuzen?
Nein, muss ich nicht. Ich muss dringend ein Nasenspray verwenden, weil meine Nase jetzt langsam dann wieder sehr zu ist. Und das letzte Mal habe ich Nasenspray heute früh um 8 Uhr morgens verwendet.
Ja, man hört es.
Scheiße, okay. Man hört sogar. Ja, Leute, okay. Also ihr merkt, das kleinste Zipfelchen von C steckt auch noch in meinem Korpus drin. Mein Korpus ist noch nicht Sano. Der ist noch Semi-Sano. Mein Korpus ist, ich befinde mich gerade noch in einem Korpore Semi-Sano. Deswegen, ja, bevor ich euch diesen Sound hier noch länger anschaue, wrappen wir vielleicht dann doch langsam, ganz slowly, wrappen wir das Ganze dann vielleicht doch ab. Wir haben euch jetzt bestimmt auch erstmal genug ESC-Content geliefert. Für more ESC-Content abonniert unseren Kanal und schreibt uns in die DMs, was ihr noch hören wollt.
Genau, also ihr habt jetzt eine Hausaufgabe. Wir möchten, dass ihr euch alle natürlich alle ESC-Songs, über die wir jetzt geredet haben, anhören. Wir fordern Feedback und dann schreiben wir nächste Woche einen Test und reden nochmal drüber. Ja?
Leute, ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben. Ansonsten müsst ihr die Folge leider nochmal hören. Und ja, also nächste Woche, wir haben es jetzt extra angekündigt, ja? Wir wollen auch kein Jammern hören dann nächste Woche. Wir haben es rechtzeitig angekündigt, ihr habt eine Woche lang Zeit. Und nächste Woche heißt dann hier, Hefte raus, Test.
Yes, genau.
So, Schatzi, und jetzt aber zum krönenden Abschluss in dieser krassen Überlänge-Folge. Wo wir ja hier schon 2 Wochen lang die Leute einfach haben im Stich lassen haben wir sie. Wow, krassester Satz aller Zeiten. Meine zuhende Nase wirkt sich langsam auch auf mein Gehirn aus.
Die Leute im Stich lassen haben. Yes.
Ja, Schatzi, ich hätte noch eine Quizfrage für dich.
Yes, hau raus.
Hättest du Bock, wärst du ready? Hättest du so viel Bock wie der Stier auf der Bühne von Achilles de Lauro?
Ja, schreib mir doch einfach eine Quizfrage. Ich bin auf jeden Fall voll motiviert für die Quizfrage.
Großartig. Also, Schatzi, du kennst dich ja inzwischen aus mit diesen ganzen Quizfragen und du weißt ja, dass die auch immer perfekt passen, thematisch passend zur aktuellen Folge sind, ne? Weil hast du ja inzwischen gelernt und die alle da draußen natürlich auch. So, Schatzi, das heißt, das darf dich jetzt auch nicht wundern, dass natürlich diese Quizfrage natürlich auch etwas mit der aktuellen Folge zu tun hat. Und jetzt das Warm-up an dich, Schatzi. In welchem Land hat denn der ESC stattgefunden? Und in welches Land wären wir auch eigentlich gereist, wenn hier Turin nicht verkackt hätte und dann doch Portugal besser gewesen wäre?
Da möchte ich nochmal eine kleine Anekdote droppen. Wir guckten die Semifinals und vor jedem Land kommt ja immer so eine schöne, das gibt es seit, was weiß ich, 10 Jahren, so eine schöne Aufnahme von irgendeinem Ort in diesem Land. Meistens so Drone-Shots oder was, wo dann irgendwie entweder der Künstler rumsteht oder irgendwo hin projiziert wird. Und normalerweise steht da unten links, es steht auch unten links in der Ecke, wo dieses Video aufgenommen wurde. Und wir guckten das immer so abends nach einem Tag Reisen und Laura fragte dann immer, oh, wo ist das denn? Und Sandra und ich haben uns dann angewöhnt, ganz trocken zu antworten, in Italien. Das ist meine Antwort, in Italien.
Ich habe mich auch nur ganz latent verarscht gefühlt. So, Schatzi, und jetzt, wo wir hier gerade schon bei allen möglichen Sehenswürdigkeiten aus Italien sind, habe ich da noch
yes.
eine finale, ultimative Sehenswürdigkeit aus Italien für dich mitgebracht. Also Schatzi, hast du den Grappa in der einen Hand und das Chianti-Glas in der anderen Hand? Hast du noch ein Bruschetta irgendwo im Mundwinkel klemmen und dann vielleicht noch eine kleine Pizza auf dem Kopf? Dann bist du perfekt vorbereitet für die jetzige Quizfrage.
Alles klar.
Was macht seit 2016 Bewohner und Touristen im italienischen Dorf Caldari di Ortona oder wie auch immer, Caldari di Ortona, besonders glücklich? Ist es etwa A, ein Brunnen, aus dem man gratis Wein trinken darf? Oder doch vielleicht eher B, eine öffentliche Sauna, die Grappa-Aufgüsse anbietet? Oder etwa C, ein Amt, in dem Wartende Espresso serviert bekommen? Tja, Schatzi, A, B oder C. Was ist so besonders an Caldari di Ortona? Gibt's da gratis Wein im Brunnen? Gibt's da gratis Grappa in der Sauna? Oder gibt's da gratis Espresso im Bürgeramt?
Also eine Sauna in Italien musst du mir erstmal zeigen. Warum sollten Italiener Saunen haben? Also ja, römische Dampfbäder, klar, aber finnische Saunen sehe ich nicht. Also so eine Finnensauna irgendwo in Italien fühlt sich seltsam für mich an. Das müsste, wenn dann schon ein römisches Bad / Dampfbad sein und da brauchst du ja nicht mit dem Grappa-Aufguss kommen, weil da bist du ja richtig high, wenn du da anfängst, Grappa zu in die Luft zu brühen. Du hast gesagt, Touristen und Bewohner gleichermaßen, warum sollten Touristen in einem Bürgeramt rumchillen, um sich da ein Espresso zu holen, während sie warten? Das klingt irgendwie unrealistisch. Und ich bilde mir ein, ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwo in Spanien einen Brunnen gibt, wo Wein rauskommt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das in Italien irgendwo auch gibt. Deswegen nehme ich A.
Schatzi, du Füchsin. Man merkt, dass du richtig viel Übung hast, dass ich dich schon sehr, sehr gut trainiert habe.
Ich mache das ja auch schon seit 109 plus 1.
So sieht es aus. Und dass du, im Gegensatz zu mir, gar nichts an Übung verloren hast, was hier Podcast-Performance betrifft. So, und dementsprechend, Schatzi, kann ich dir wirklich nur gratulieren, so wie ich der Ukraine zum ESC-Sieg gratuliere, so gratuliere ich auch dir zu dieser grandios beantworteten Frage und noch viel mehr zu deiner grandiosen Taktik, die du ans Tageslicht gelegt hast. Sagt man das so? Nein, egal. Auf jeden Fall.
An den Tag gelegt oder ins Tageslicht gebracht, aber ans Tageslicht gelegt. Schön.
Ans Licht gebracht und an den Tag gelegt. Schatzi hat es einfach mal ans Tageslicht gelegt. Also Schatzi, vor allem deine Vorgehensweise war einfach mal bravourös. Bravouröser denn je. Denn natürlich hast du absolut recht. Was soll denn eine Sauna in Italien? Leute, das braucht doch wirklich gar niemand. Und ein Grappa im Dampfbad, Halleluja. Also, das will nicht mal ich erleben. So.
Ja, weißt du, wenn du schon mal in deinem Leben im Mai, Juni, Juli, August in Florenz oder Rom warst, dann weiß jeder, dass man keine Sauna braucht, wenn man auch einfach vor die Tür gehen kann.
Definitiv. So, dann natürlich das mit dem Espresso auf dem Bürgeramt. Da hast du aber, also da wäre ja nicht immer ich drauf gekommen, dass du so gut hingehört hast. Wobei, da steht auch nur Amt. Es könnte auch das Standesamt sein oder so. Aber klar, warum sollte ich als Touristin auch da in Caldari di Ortona ins Standesamt gehen, weil ich da ganz spontan dann nochmal schnell meinen Personalausweis verlängern möchte? Nee, das wäre das Bürgeramt wieder gewesen. Nee, du hast wirklich mega gut aufgepasst und natürlich macht deswegen auch das mit dem ganzen Espresso-Gedönse überhaupt gar keinen Sinn. Nee, Schatzi, du hast natürlich goldrichtig getippt. Es ist der weinhaltige Brunnen. Und natürlich lese ich dir dazu nochmal als Beweis meinen investigativst recherchierten Artikel vor. Schatzi, halt dich fest. Ein Weingut in den italienischen Abruzzen, da liegt das übrigens, zu eröffnen, ist eine wunderbare Idee. Doch natürlich nichts Besonderes. Um Besucher und potenzielle Weinkäufer anzulocken, hat sich ein Winzer im Örtchen Caldari di Ortona deshalb eine PR-Aktion ausgedacht, die ihm künftig regelmäßige Besucherzahlen sichern dürfte. Einen Weinbrunnen, an dem man 24 Stunden pro Tag Wein abzapfen darf. Gratis. So, und jetzt kommen noch so ein paar andere Sachen dazu, nämlich zum einen liegt dieses Örtchen da auch direkt an irgendeinem komischen Pilgerweg und nein, damit meinen wir nicht, ausnahmsweise mal nicht den Jakobsweg, sondern einen anderen Pilgerweg, der heißt Camino di San Tommaso, was selbstverständlich auf Deutsch genauso viel heißt
der heilige Thomas.
Der Weg von St. Thomas. Und da pilgern dementsprechend auch viele Leute vorbei. Und auf dieser Route, die startet am Petersdom in Rom und führt halt bis in die Hafenstadt Ortona. Und genau da steht eben jetzt auch dieser Weinbrunnen.
Muss sehr italienisch sein. Ich habe das nämlich gerade gegoogelt und es gibt nur italienische Seiten dazu.
Ach so, das auch. Nee, ich wollte eher sagen, der ist wirklich sehr italienisch, weil der sieht auch nicht nur wie ein Brunnen aus, sondern das Ganze ist eine kleine Holzhütte, die wie ein überdimensionales Weinfass aussieht. Und darin gibt es dann ein Steinbecken mit einem Hahn und daraus kommt einfach mal geilster Wein.
Ja, super. Und sicher auch so langsam, dass man da keinen Bock hat, sich 3 Stunden hinzustellen, um Liter abzufüllen wahrscheinlich. Ich meinte übrigens den Pilgerweg, den habe ich gegoogelt und die Seite ist einfach nur auf Italienisch. Also alles, was du da eingibst, ist auf Italienisch und man folgt da einer, das sieht aus wie eine Nautilus-Schnecke oder so, von Rom nach Ortona.
Sind Nautilus-Schnecken diese Teile, die so krass hart versteint sind und von denen du mir erst letztens irgendein komisches Gift gezeigt hast, von wegen, sei nicht wie eine Nautilus-Schnecke, weil die war zu ihrer Zeit mega langweilig und jetzt, wenn man sie findet, ist sie mega fame, aber dann halt erst nach ihrem Tod oder so?
Ja, es ist genau das. Ich versuche mich gerade zu erinnern, weil ich dir das gezeigt habe, aber ja, so ungefähr, also nicht ganz. Aber ich finde es sehr schön, dass dieser Weg quasi zum freien Wein pilgert dann jetzt.
Definitiv. Und hier steht auch da, dass dieser Brunnen natürlich nicht den Zweck erfüllen soll, die Menschen betrunken zu machen, sondern dass es vielmehr ein Geschenk an die Gläubigen ist, weil da halt jährlich mehrere tausend Leute diesen Wanderweg absolvieren.
Klar, natürlich.
So sieht das aus, Schatzi. Und es wird auch darum gebeten, dass da eine kleine Spende vielleicht dagelassen wird, um die ganze Pilgerroute finanziell zu unterstützen. Und wer will, zahlt jedoch nichts und kann sich nach Belieben einen Wein nachfüllen. Also du kriegst wirklich so viel, du willst. Und das, was ich eigentlich noch sagen wollte, und da hast du vorhin ja schon was anklingen lassen, es gibt tatsächlich auch einen ähnlichen Brunnen und ganz genau, der steht in Spanien am Jakobsweg.
Ah, genau. Ja, ich habe Instagram Reels haben mir das angezeigt und das war in Spanien. Aber ich dachte mir, wenn Spanier was haben, dann haben es auch Italiener.
Ja, und ich kann euch nur sagen, geht lieber zu dem italienischen Brunnen, weil ich lese hier gerade bei diesem spanischen Jakobswegbrunnen, da gibt es wirklich da gibt es die Aufforderung, da müsst ihr für jedes Gläschen eine Spende hinterlassen. Und bei dem italienischen Brunnen, das ist einfach nur go with the flow. Da take it. Auf dem Weingut sein Nacken und da kannst du dir halt einfach den Wein gönnen und kannst so spenden, wie viel du willst, aber du bist nicht jetzt irgendwie gezwungen, was zu zahlen.
Ja, obwohl man natürlich sagen muss, auf dem Jakobsweg sind auch wesentlich mehr Menschen. Ich glaube, da würdest du viel mehr Verlust machen, wenn du das einfach freigebig abgeben würdest.
Das stimmt wohl sehr. Der Jakobsweg braucht definitiv keine PR-Kampagne mehr.
No. Braucht er nicht.
So, deswegen, Leute, also was ihr heute mitnimmt, A, einmal schön alle ESC-Beiträge anhören, über die wir geredet haben. Und ja, B, wenn richtig. Ihr sonst nichts zu tun habt, dann lauft diesen Camino de Santo Tommaso oder so ähnlich und gönnt euch ein bisschen gratis Wein in Caldari di Ortona oder wie heißt der Ort? Warte, ich sag's nochmal ganz schön. Ja, ich hab's mir gemerkt. Caldari di Ortona. Aber natürlich bitte
gesagt,
auch hier
ja.
Don't Drink and Drive. Don't drink and wander.
Bleibt alkoholfrei, gebt euch ganz viel Kibas.
Ansonsten, Leute, Hashtag einfach freuen, Hashtag genießt das Leben, Hashtag stay healthy, das sage ich hier aus vollem im Semisano-Herzen, sage ich das euch hier, rate ich euch das. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder, versprochen, diesmal kommt nichts mehr dazwischen, es wird nie wieder was dazwischen kommen, ich verspreche es euch, hoch und heilig,
ja.
So heilig wie der heilige Thomas es auch ist. Und in diesem Sinne, Leute, ich gehe jetzt meinen Nasenspray holen und ich bin ansonsten mich raus und freue mich auf nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Es wird mal wieder eine Feiertagsaufnahme. Ich bin schon sehr gespannt auf Feiertags-Shower-Content, Laura. Und ich hatte sehr viel Spaß. Ihr wisst, der Test kommt. Informiert euch alle. Ihr wurdet vorgewarnt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.